Stadt, Land, Bauen, Brandenburg. Der Podcast aus der Region für die Region. Über Infrastruktur und Regionalentwicklung, über Bauen, Handwerk und Wohnen, über Smart Cities und Mobilität, über Coworking und Co-Living, über Mehrgenerationenwohnen. Im Gespräch Menschen vor Ort, die gemeinsam ihre Region gestalten. Heute bin ich in Hennigsdorf zu meiner nächsten Folge. Umbau macht Schule Nummer 2, nenne ich es mal, weil ich vor kurzem auch schon mal beim Umnutzungs- und Umbauprojekt im Landkreis Oberhavel war. Heute bin ich zu Gast im Kreativwerk R6. Mir gegenüber Birgit Torno-Wendland. Sie ist Geschäftsführerin der KBI GmbH und damit auch Bauherrin des Kreativwerk R6, R6 Rathenaustraße 6 in Hennigsdorf. Herzlich willkommen, oder ich bin ja eigentlich bei dir zu Gast, und das freut mich besonders, weil ich jetzt auch eine Premiere habe. Ich sitze in einem Podcast-Studio, aber dazu kommen wir später nochmal. Schön, dass du mir deine Zeit schenkst und bereit bist für ein Gespräch. Und ich gebe einfach nochmal an dich weiter, dass du vielleicht ein bisschen was zu deiner Person sagst.
Ja, also erstmal herzlich willkommen. Wir freuen uns auch sehr, dass heute Stadt, Land, Bauen hier in unserem wundervollen, modern ausgestatteten Podcast-Studio ist im Kreativwerk R6. Darauf haben wir lange gewartet. Und ich glaube, du füllst eine Lücke damit, dass auch innovatives Bauen und interessantes Bauen vielleicht auch den ein oder anderen Brandenburger oder die Brandenburgerin erreichen könnte, oder auch Protagonisten, die damit zu tun haben. Das ist wundervoll. Und deswegen freuen wir uns heute auch, dass wir unser wundervolles, denkmalsaniertes Gebäude so kurz vorstellen können, mit all dem, was dazugehört, oder all das, was uns begleitet hat, in dem, dass wir sozusagen heute dieses Ergebnis sehen. Ja, also wie gesagt, herzlich willkommen. Und wir drücken dir sowieso ganz doll die Daumen, dass deine Idee sozusagen auch wirklich Früchte trägt. Vielleicht nicht nur in Brandenburg oder darüber hinaus, dass man von Brandenburg dann auch mal lernen kann. Das wäre natürlich wundervoll.
Vielen Dank, ich gebe mir Mühe.
So, ja, ansonsten, wenn du möchtest, die Selbstvorstellung, das ist ja auch immer so schön, dass man über das Wort erklären kann, wie man selber, ich sag jetzt mal nicht nur visuell, sondern vor allen Dingen wahrscheinlich auch eher akustisch, die Einordnung eines Alters hat. Mhm. Die Einordnung meines Alters liegt im Jahrgang 1967. Mhm. Ich hoffe, dass es einige Zuhörer gibt, die sozusagen auch aus dieser Region kommen, oder vielleicht jünger, wahrscheinlich auch ein paar ältere. Also, Jahrgang 67. Ansonsten von Hause aus Landschaftsarchitektin. Seit mehreren Jahren in der Funktion einer Geschäftsführerin der kommunalen Gesellschaft, der KBI, die sich hier für die Umsetzung dieses Gebäudes verantwortet. Genau, so. Und ansonsten habe ich hier ein tolles Team bei mir im Kreativwerk. Die setzen sich aus vielen einzelnen Personen zusammen, die für Marketing zuständig sind, oder der gute Geist dieses Hauses, Mitarbeiter, die total motiviert sind. Wir sind auch ein bisschen frauenlastig, was aber auch ganz gut ist, weil ich sag mal, wir haben für uns auch den Fokus, Frauen zu motivieren und zu aktivieren, sowohl in der Selbstständigkeit als auch in kleinen und mittleren Unternehmen, weil Frauen gründen anders, Frauen arbeiten anders, Frauen sind anders wirtschaftlich tätig. Ist nicht der Hauptfokus, aber für uns eine ganz wichtige Komponente.
Okay, dann gehen wir mal zurück, weil wir, also wenn ich sage, Umbau macht Schule, dann hat das natürlich einen Grund. Das heutige Kreativwerk R6 war mal eine Schule. Man hat auch immer noch ein bisschen den Eindruck, dass es eine Schule ist. Und das hat damit zu tun, dass ihr beim Umbau, bei der Sanierung Details einfach erhalten habt. Was sicherlich einmal eine Auflage war, aber einfach auch, glaube ich, eine ganz bewusste Entscheidung. Wir reden hier über das Puschkin-Gymnasium. 1926 ursprünglich gebaut, ne? Als so eine
Reformrealgymnasium, genau, richtig. Aus dem Jahr 1926 durch den Architekten Job Siedler. Wir hatten die Aufgabe, hier in der Stadt Hennigsdorf, diesem Gebäude, was ich sag mal bis Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre noch Schulstandort war, dann einer neuen Nutzung zuzuführen. Und wir haben hier die denkmalgerechte Sanierung auf diesen Standard von 1926 in der Hülle, in den Farben und in dem Ambiente sozusagen wieder realisierend. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Und wir durften im vorigen Jahr diesbezüglich auch den Denkmalpreis des Landes Brandenburgs sozusagen da dafür erhalten.
Gratulation, das habe ich auch gelesen.
Genau, also wer wirklich Interesse daran hat, alte Gebäude sich mal anzugucken mit einer neuen Nutzung, was wir hier sozusagen umgesetzt haben, der findet ganz spannende Elemente in der denkmalgerechten Sanierung. Wie gesagt, die Hülle. Alles, was wir drinne sehen, das Farbkonzept ist immer aus dem Ursprung 1926 und alles, was modern ist, ist in Anthrazit und manches auch noch so ein bisschen in der Ausstattung farblich sozusagen sehr modern angelehnt, sodass wir dieses Zusammenspiel hier in diesem Gebäude wirklich leben können. Und du hast gerade davon gesprochen, wenn man in dieses Gebäude reinkommt, ist es nicht nur so, dass man den Geist von Jahrzehnten von dem Schwitzen und von dem Ächzen unter den Bedingungen einer Schule spürt, sondern man riecht es auch noch ein bisschen. Mhm. Und das macht sozusagen den wirklichen Charme aus. Und ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich später mal jeden Tag in eine Schule gehe zum Arbeiten. Mhm. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Aber das macht was mit dir. Weil ich sag mal, dieses Gebäude, auch in der Raumaufteilung, ist natürlich komplett anders. Es ist gerade jetzt in den Sommermonaten schön kühl, wir haben dicke Wände. Vom Kleinklima her ist es hier, vom Raumklima her ist es hier wundervoll. Und ansonsten von der Aufteilung auch so. Ne? Wir haben große, breite Flure, wir haben viel Nebenfläche, die wir auch aktivieren mussten mit neuen Nutzungen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
So empfinde ich das zumindest auch. Also gerade wenn sich die Tür da unten so öffnet, also es ist, ein Willkommensgruß, wie die Türen sich öffnen. Und genau. Gut, jetzt habe ich auch, glaube ich, eine Schwäche für diese Art von Gebäude. Das kommt vielleicht auch nochmal als Vorteil hinzu. Aber es ist einfach lohnenswert. Bis dahin, es liegt auch in der Stadt wahnsinnig günstig. Also ich meine, das sind 5 Minuten vom Bahnhof Hennigsdorf. Das finde ich ja auch nochmal für den Standort schon besonders und bedeutungsvoll auch. Aber nochmal zurück. Also ich habe gesehen, ihr habt 2 Jahre gebaut. Aber mit Bauen allein ist es ja nicht getan. Genau. Also von der Idee eines Nutzungskonzepts bis zu dem Zeitpunkt, hier ist der Schlüssel öffnen.
Genau, ist ein ganz langer Zeitraum und der fing schon weit vorher an. Das ist richtig, wir haben im Jahr 2020 angefangen mit der denkmalgerechten Sanierung, also mit dem Bauen. Aber davor lag natürlich die Phase dessen, wie finden wir überhaupt eine Nutzung für dieses Gebäude oder welche Nutzung könnte uns sozusagen weiterbringen? Das Zweite ist, denkmalgerechtes Bauen bedeutet immer, dass die Allgemeinheit damit verwurzelt ist und wir dort auch über Fördermittel uns unterhalten haben, im Kontext auch zu der Entwicklung als Wirtschaftsstandort in Hennigsdorf bezogen auf den Bereich der Life Science Branche, also der Biotechnologie. Wir haben hier in der Nähe das Innovationsforum und wir sind sozusagen ein erweiterter Standort im Rahmen der Erweiterung von Technologiezentren. Und das macht hier auch was ganz Besonderes aus, weil wir haben eine kleine Odyssee sozusagen über mehrere Fördermöglichkeiten im Rahmen vom Stadt-Land-Umland-Wettbewerb, dem sogenannten NESOR-Förderung, das ist also eine europäische Förderung, haben wir hier das Zusammenspiel auch nochmal mit der gewerblichen Infrastruktur, der GAWI-Förderung, zusammen in einem Haus vollbracht. Das bedeutet, wir unterstützen hier insbesondere die Biotechnologie, dann eben auch mit Dienstleistungen und mit der Gewährung von Räumlichkeiten für Startups, für kleine und mittlere Unternehmen. Und auch der Kreativwirtschaft. Und das bedeutet, dieses Zusammenspiel von diesen beiden, fast meint man, die können gar nicht zusammengehen, aber sie ergänzen sich gegenseitig. Weil nur über eine gute Vermarktung beziehungsweise auch Dienstleistungen, die dort angedockt sind, kann man natürlich Produkte entwickeln und in den Markt gehen. Und das wollen wir hier versuchen. Die Kreativwirtschaft ist ein sehr großer Industriebereich sozusagen, wenn man es mal so nennen will, der immer mehr an Bedeutung zunimmt. Und das versuchen wir hier auch sozusagen im Kontext mit zu realisieren. Auf kleiner Ebene, aber vielleicht mit einer großen Wirkung. Da arbeiten wir gerade dran und hoffen, dass wir das auch irgendwie hinbekommen. Also wir haben sozusagen über das Wirtschaftsministerium und das Infrastrukturministerium des Landes Brandenburg hier diese Fördermittel akquirieren dürfen, genehmigen bekommen und dann eben zweckgebunden auch ausgegeben. Und das alles in einem Zeitraum, wie ich schon ansprach, also wir haben im August 2020 angefangen und mussten, und jetzt hinhören, alle, die wissen, wie Fördermittel gehen, wissen, dass sie haben einen Zeitraum, in dem man arbeiten muss, in dem man abrechnen muss und dann war es das auch. Und wir wussten ja im Jahr 2020 noch nicht, was so auf uns zukommt. Die Rahmen- und Randbedingungen, die kennt jeder in den vergangenen Jahren. Und die haben uns natürlich auch getroffen. Aber wir haben sehr stringent hier auch, wir haben über 80% europäisch die Baumaßnahmen ausgeschrieben und waren auch sehr glücklich, dass wir zu dem Zeitpunkt auch viele noch binden konnten, auch unter den Bedingungen, die dann kamen. Was wir natürlich auch hatten, waren Materialengpässe, Lieferengpässe und so weiter. Aber wir waren bis zum Dezember 2022 mit unserem Gebäude fertig. Und wir sind im preislichen, im Kostenrahmen geblieben und haben auch nicht alle Kosten sozusagen in Anspruch genommen. Was wiederum bedeutete, dass, und das möchte ich auch deutlich sagen, man kann auch unter erschwerten Bedingungen termingerecht und kostengerecht bauen.
Da ist dein beruflicher Hintergrund wahrscheinlich von Vorteil gewesen, nehme ich mal an, was Planung, also auch wenn es sicherlich
genau, Genau, das habe ich ja auch schon in anderen Projekten, also es ist ja, man hat einen Grundberuf und dann guckt man mal, wo man weitergeht. Und genau, ja, also Projektentwicklung, Projektumsetzung, weil wir haben ja hier auch parallel zu diesem Gebäude, ist auf dem gleichen Grundstück, ist in dem gleichen Zeitraum auch noch eine Funktionalschwimmhalle entstanden. Also wir haben hier total schöne, weiche Standortfaktoren. Man kann hier bauen und kann sozusagen gegenüberliegend schwimmen gehen. Und diese beiden Bauvorhaben wurden im gleichen Zeitraum gelöst. Und auch da war ich federführend und verantwortlich dafür in einer anderen Gesellschaft. Mhm. Aber auch das ist uns gelungen. Und genau, also wir haben, wie gesagt, vieles möglich gemacht, an einem Standort zusammen hier fast 50 Millionen Euro dann sozusagen umgesetzt. Geplant umgesetzt, ja.
Das ist ja dann auch das, ich habe das mal gehört von, auch aus diesem Projekt, dass eine Mitarbeiterin der unteren Denkmalbehörde sagte, Denkmalschutz ist auch Nutzung eines Denkmals. Also das Beste, was passieren konnte, ist hier passiert. Also,
ja.
Es ist eine Nutzung und es ist ja auch eine vielfältige Nutzung, weil ihr habt ja mehrere Säulen, worauf ihr baut. Also man kommt rein, man hat Coworking-Räume, man hat dieses wunderbare Podcast-Studio. Ihr habt auch Unternehmen, die fest hier sitzen, ne, ihre Büroräume. Ihr nutzt es für Netzwerkveranstaltungen. Ihr habt Konferenzräume. Habe ich was vergessen?
Nein, wir haben auch noch, wie gesagt, dieses Gebäude ist natürlich auch, wenn wir da nochmal anschließen wollen, in seiner Nutzung ist die erste Frage, wenn ich öffentlich freie Zugänge habe oder öffentliche Nutzung habe, ist die Barrierefreiheit zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Das bedeutete, man musste also in dieses Gebäude aus dem Jahr 26 auch noch die Barrierefreiheit herstellen. Das bedeutete Einbau eines innenliegenden gläsernen Fahrstuhls. Und wie gesagt, das sind alles so Punkte, auch schon der Eingang, der musste angepasst werden, damit eben jeder in dieses Gebäude reinkommen kann. Und das ist uns auch ganz wichtig. Also wir haben, wie du schon gesagt hast, wir haben unterschiedlichste Büroräume. Wir haben sozusagen die ehemaligen Klassenzimmer aufgeteilt mit Trennwänden, wo man einzelne kleine Bereiche mieten kann oder auch sozusagen einen alten Klassenraum in Gänze, der besteht aus einem kleinen Flur und zwei einzelnen Teilräumen. Das kommt auch sehr gut an, vor allen Dingen in der Perspektive, wenn ich starte mit meinem Unternehmen oder ich bin Freiberufler oder Kleinstunternehmer, dann miete ich mir halt nur einen kleinen Raum, kann aber auch flexibel sein und erweitern. Dann haben wir unten den Makerspace, der besteht aus einer Holzwerkstatt, einer Metallwerkstatt, einem 3D-Druck. Bereich, dann haben wir noch Siebdruck drin, wir haben einen Lasercutter, wir haben unten auch noch VR-Bereich, also Virtual Reality können wir machen. Dann haben wir unten noch integriert, weil wir hier auch in der Ergänzung zur Biotechnologie unten ein Projekt im Hause haben, was gefördert wird über den Bund. Und zwar ist das MINT Insight, wo gerade die Schülerinnen so in dem Alter von 9 bis 12 an die MINT-Fächer herangeführt werden, nämlich auch im Rahmen nicht nur in der schulischen Begleitung, sondern auch in ihrer Freizeit. Also Mathematik, Informatik, Technik und Naturwissenschaften. Ist momentan auch gerade wieder unten die Sommeruni. Und das kommt sehr gut an. Mhm. Warum? Weil wir sozusagen über die Entwicklung der Schüler bis hin mit unseren Kooperationspartnern, die wir auch haben, das ist unser Gymnasium hier und auch das Oberstufenzentrum, natürlich die Entwicklung am Standort, was die Biotechnologie anbelangt, auch untersetzen wollen. Und das sozusagen greift eins ins andere. Und unser Standort ist sozusagen der Nukleus der integrierten Gesamtmaßnahme. Das bedeutet, das klingt jetzt wieder sehr fördertechnisch, man hat sich hier über den Standort überlegt, mit diesem alten Gymnasium sozusagen den Ausgangspunkt zu schaffen für Menschen, die starten wollen oder Dienstleistungen anbieten. Und dann kann man in das Innovationsforum wechseln, in das Haus N18, Neuendorfstraße 18, wo man dann schon Laborräume hat und Erweiterungsflächen. Und der nächste Step kommt dann mit dem Bau des Biotech-Campus, hier dann, 500 Meter von uns entfernt. Das ist das nächste große Förderprojekt, auch als Einzelprojektmaßnahme über die GAWI-Förderung. So ist es angestrebt, dass wir dann dort auch Produktionsflächen mit abbilden. Und dann schließt sich der Kreis. Weil ich sage mal, über den Nukleus, über die N18 bis zum Biotechnologie-Campus kann man sozusagen die Schleife drehen. Das ist ganz wichtig, wenn man überhaupt über Wirtschaftsentwicklung nachdenkt, dass man sozusagen den Vorteil, den man hat, den Förderung weitergibt. Man sagt, hier kann man maximal 8 Jahre bleiben, dann kann man weiter rutschen und so könnte man immer wieder neue Möglichkeiten finden und neue Firmen sozusagen an den Standort ziehen, um hier sich entwickeln zu lassen bzw. zu unterstützen.
Das hat ja dann meine Frage eigentlich schon noch mehr als beantwortet. Also was für ein Wirtschaftsfaktor Hennigsdorf oder dieser Ort hier für die gesamte Stadt oder die Region ist. Ne? Also ihr seid ja auf der Stadtseite auch eben als Gewerbestandort aufgeführt. Ne? Das finde ich neben Gewerbehof XY Nord-Süd erst schon auch irgendwie, wenn dann so Kreativwerk steht, erstmal eine beachtliche Leistung und eben auch diese Wertschätzung der Kreativwirtschaft. Ne? Das wird ja, glaube ich, immer gern so ein bisschen beiläufig betrachtet. Ja, aber
ja, es ist halt eine ganz neue Herangehensweise, aber eine, die wir nicht erfunden haben, sondern die man in anderen Ländern noch schon viel mehr lebt. Mhm. Aber auch natürlich an Standorten in Deutschland, das möchte ich so nicht sagen. Aber das macht es natürlich auch einzigartig. Ne? Und das widerspiegelt halt unser Gebäude. Nochmal zu den Inhalten des Gebäudes. Wir haben diese Büronutzung, wir haben kleine Konferenzräume, wir haben zum Beispiel den Hörsaal, der bei uns jetzt hier unmittelbar an das Podcaststudio angrenzt. Das ist der ehemalige Physikraum. Und das sind schon Elemente, da kommen wir wieder in diesen Bereich der Schule. Wenn man die betritt, dann denkt man, ach, ist ja wie früher. Mhm. Ne? Oder wir haben oben dann auch den Aula-Bereich, der eben auch multifunktional möglich ist in seiner Nutzung. Bis zu 120 Menschen haben dort oben Platz im Aula-Bereich. Wir können da unterschiedlichste Formate von Veranstaltungen anbieten und gegenüberliegend in dem ehemaligen Sporthalle, weil die befand hier sich damals unter dem im Dach. Da befindet sich jetzt der Coworking-Bereich, der komplett ausgestattet ist und der hat auch eine gute Nutzung. Also alles in einem Haus ist schon sehr interessant.
Und so von wegen Begriff Schule, hier gibt es ja immer noch die alten Hennigsdorfer und Hennigsdorferinnen, die hier wahrscheinlich zur Schule gegangen sind. Das ist ja auch so ein identitätsstiftender Ort. Also was?
Genau, das ist natürlich etwas, was das Ganze auch so besonders macht. Wir haben ganz viele Menschen ihr Abitur abgelegt in diesen Gebäuden und wir bieten allen ehemaligen Klassen an, wenn sie ein Klassentreffen haben oder irgendeine Zusammenkunft, dass wir hier immer Führungen anbieten. Und wir hatten Die älteste Abschlussklasse hatte ihr Abitur hier 1954 gemacht und die waren auch hier drinne und die waren ganz begeistert. Also das ist einfach wirklich schön, wie viele sich dann mit diesen Räumen identifizieren können oder auch sagen, oh, ich könnte mir vorstellen, hier auch zu mieten oder hier in den Coworking-Arbeitsplatz zu gehen oder andere Sachen zu machen. Und die sind begeistert davon, dass man dieses Gebäude wert erhält und einer neuen Nutzung zuführt und dass es so modern ist. Und das freut uns sehr und deswegen, und da liegt auch für mich der Inbegriff von Förderung. Was geben wir weiter? Genau, wir geben weiter. Was haben wir mit unserem Steuergeld gemacht? Und das ist absolut wichtig, die Transparenz zu haben und zu sagen, ja, hier, wir sind für euch da, guckt euch das an, ihr seid unsere Multiplikatoren. Und das erfüllt viele, die hier in diesen Räumen auch waren und hier drinnen waren, auch mit Stolz. Mhm. Und das finde ich immer ganz bewundernswert.
Dann drehe ich nochmal den Bogen zum Bauen im Bestand, weil das ist ja auch etwas, was mich immer fasziniert. Man kommt in ein Gebäude, hat einen Denkmalschutzstatus, 626 gebaut, also fast 100 Jahre jetzt alt. Wohl und Wehe, Bauen im Bestand.
Im Nachgang kann man ja sagen, haben wir fast alles richtig gemacht. Aber als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, ist es natürlich vor allen Dingen mit einem zeitlichen großen Fragezeichen versehen und vor allen Dingen mit einem großen Fragezeichen, ob wir die Kosten richtig berechnet haben. Und wir haben zu dem Zeitpunkt, als wir die Fördermittel im Jahr 2019 nach einer kleinen Odyssee von verschiedenen Möglichkeiten, als wir dann in der finalen Phase waren, Fördermittel zu beantragen, vielleicht können wir uns da auch noch alle dran erinnern, schon 2019 gingen die Baupreise ziemlich nach oben. Wir haben dann hier auch noch mal wirklich die Kostenberechnung dahingehend geprüft, dass wir auch mit Kostensteigerungen gearbeitet haben, gerade eben auch die unbekannte Denkmalschutz. Es gibt ja wie bei jedem Vorhaben dann eine Genehmigung und eine denkmalrechtliche Erlaubnis. Und das sind ja die Pflichtbestandteile definiert, die natürlich auch im Verfahren selber, wenn man dann in die Hülle geht oder in die unterschiedlichen Bereiche, neben dem Ganzen, was man vorher anstellen muss, denkmalgerechte Sanierung und Konzepte erstellen und alles, kommt man ja dann in die Tiefe. Und wir haben hier auch eine ganz enge Zusammenarbeit mit unserer unteren Denkmalbehörde gehabt. Und die sind auch integriert gewesen. Und natürlich gab es hier auch den einen oder anderen, wo wir dann da standen, wir mussten uns eine neue Lösung überlegen. Aber wir waren, ich glaube, auch sehr darauf fokussiert, dass wir eine gute Lösung finden. Man kann natürlich auch sagen, Brandschutz kippt Denkmalschutz. Ja? Also die Priorisierung von den unterschiedlichen Schutzbedürfnissen, die man hat, oder Sicherheitsbedürfnissen, die muss man natürlich dann erstmal alle übereinander legen in so einem denkmalgerechten Haus, in denkmalgerechte Türen. Wir haben hier alle Fenster, sind ausgebaut, wieder neu aufbereitet worden, Holzfenster, Doppelfenster, wie gesagt, die Türen sind aufbereitet worden, nichts ist da neu, auch Putz und so weiter. Also wirklich jede einzelne Kleinigkeit ist hier angefasst worden, begutachtet worden, abgesegnet worden. Wir waren da sehr stringent auch mit der Protokollführung und es gab ein gutes Miteinander. Weil wir können, es gibt immer die Möglichkeit, sich sozusagen zu streiten. Mhm. Aber das kommt zum Gebäude, glaube ich, oder auch in der zeitlichen Abwicklung, kann man machen. Und es gibt sicherlich auch den Punkt, wo man bestimmte Feststellungen treffen muss. Die haben wir hier aber immer in der Abwägung sozusagen für uns in zwei Kategorien geordnet. Einmal die Pflicht und einmal die Kür. Und manchmal, wenn wir gesagt haben, wir würden das als Kür machen, dann ist man sozusagen dem pflichtigen Versprechen schon ein Stückchen näher gekommen. Und ich glaube, daran lag es auch. Alle waren positiv eingestellt. Es gab natürlich auch, wie überall, das ein oder andere. Aber im Grundsatz war die Zusammenarbeit, und das habe ich auch wirklich noch mal betont, als wir den Preis bekommen haben im vorigen Jahr, den Denkmalpreis, dass ich eine Lanze brechen wollte, auch für die Zusammenarbeit mit einer Denkmalbehörde. Und es geht.
Da muss ich jetzt ja mal gleich sagen, weil das sagte das Projekt in Zehdenick auch. Also es ist offenbar die gleiche Denkmalbehörde.
Ja,
und
ist es auch.
Von daher, Kommunikation ist es A und O.
Ja. Auch Termine setzen oder sagen, wenn du nicht reagierst, dann machen wir das so. Mhm. Also es gibt so kleine Sachen und wirklich anrufen. Man muss viel Zeit investieren, aber es ist wichtig und richtig. Mhm. Ja? Also wenn man für dieses Projekt glüht. Mhm. Ja? Also jetzt nicht nur als Bauherr oder Bauherrin, sondern auch die Fachplaner und der Restaurator und bestimmte Sachen, die mit dabei waren, dann funktioniert das schon. Und natürlich gibt es immer unterschiedliche Auffassungen. Aber was uns ja fehlt in unserer Zeit heutzutage, ist auch Kompromissfähigkeit. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir alle drüber nachdenken.
Es gibt ja, wenn man dann hier so durchs Gebäude geht, also ich bin jetzt das zweite Mal hier, dann immer so die netten Details, also ich sage nur dieser, auf den Etagen, dieser Trinkbrunnen, ne? Also der steht da als wäre dem nie was zugestoßen.
Ja,
wird
also
aber wahrscheinlich. Ne?
Ja, genau. Also ich sag mal, dieses Gebäude hatte ja verschiedene Zeitepochen. Mhm. 1926 die Entstehung. Dann gab es den großen Eingriff im Jahr 1945, weil hier eben auch die Westfassade sozusagen abgebrannt ist und dadurch bestimmte Sachen nicht erhalten worden sind. Dann gab es Mitte der 60er Jahre, da gab es dann schon mal Umnutzungen in den einzelnen Räumen, Rückbauten, Zwischenbauten und dann nochmal die 80er Jahre. So, und wenn sich jeder mal so ein bisschen dran erinnern kann, der sozusagen in Brandenburg groß geworden ist oder auch in anderen Bundesländern, dann waren die 80er Jahre, was Baulichkeit insbesondere auch für Schulen anbelangt, schon sehr interessant. Mhm. So, und das konnten wir sozusagen, das haben wir hier alles übernommen und das haben wir alles zurückgebaut. Und unter anderem, was ich vorhin mit Pflicht meinte, sind eben auch aus der Historie heraus die Trinkbrunnen. Die waren damals dafür da, weil die Beschulung ganztägig vollzogen wurde und dass die Kinder, die hier auch erstmalig Mädchen und Jungen zusammen beschult worden sind, eben Wasser zur Verfügung hatten. Und die mussten wir auch erhalten, die haben wir erhalten, nicht funktional erhalten, aber in ihrer Struktur und mit ihren Fliesen. Und da haben wir zum Beispiel auch, und das war dann so eine kleine Auseinandersetzung auch mit der Denkmalbehörde. Wir haben hier die Fliesen, wir haben ja unmittelbar in Felten haben wir ja die Töpferwerkstätten und Keramik und die sind daher. Und natürlich, wenn man rekonstruiert, dann nimmt man Fliesen, um sie wiederherzustellen mit ganz viel Brennelement, also dass man ganz viele Muster macht und so weiter. Und da wir hier selber aber in dem Haus später in der Funktion einen 3D-Druck drin haben wir dann mit dem Restaurator, der sich dafür verantwortlich erklärt hatte, das aufgenommen und haben die Fliesen im 3D nachdrucken lassen. Das war von der Denkmalbehörde skeptisch betrachtet. Mhm. Und als das dann alles sozusagen, also Einzelfliesen, nicht in Gänze, ne, immer nur Fehlfliesen, dann ist das überhaupt nicht mehr aufgefallen. Mhm. Also das bedeutet, wir haben auch hier baulich neue Möglichkeiten, neue Technologien einziehen lassen in ein Denkmal. Mhm. Und das finde ich auch ganz spannend.
Ich finde auch mal dieser Glaube oder dieses, wir wissen, es gibt eine Ingenieurbaukunst. Mhm. Und wir können denen einfach auch vertrauen. Also ich glaube, jeder hat ja hier den Wunsch, dieses Gebäude zu erhalten und nicht irgendwie gegeneinander zu arbeiten. Und ich glaube, da um die Ecke zu denken, ist...
Das war auch für die Planer spannend, aber auch als Herausforderung. Mhm. Also insbesondere, was, ich sag jetzt mal, Brandschutz anbelangt. Mhm. Türen. Die in den Status zu versetzen, dass sie diese Funktion übernehmen, das ist nicht einfach. Und das hat uns hier wirklich, ja, also teilweise an den Rand gebracht, wo wir auch dachten, das werden wir nie lösen können. Ja, was also eine Funktion einer Tür, gerade weil du sagtest, die Türen gehen automatisch auf, aber ehe sie automatisch aufgehen, muss man ja drüber nachdenken, wie gehen sie denn automatisch auf? Und das alles mit einer alten Holztür. Also das war schon sehr herausfordernd. Aber so im Nachgang, wir haben zum Beispiel auch alle Heizkörper, die in den Fluren drin sind, haben wir farblich behandelt, damit das also nicht auffällt. Also das waren auch so Kürelemente. Mhm. Und also es gibt ganz viele, viele kleine Details, vollkommen richtig. Jedes Mal, wenn ich im anderen Raum bin, finde ich irgendetwas, die wir hier erhalten haben und die einfach auch schön sind. Und die Leute, wenn man das erklärt, sagen Sie auch mal, ach, guck mal an, das ist ja toll, dass es noch da ist.
Ja. Also ich kann nur sagen, ich sitze jetzt hier, wir könnten, glaube ich, ewig weiterreden. Ich würde wirklich nur jeden ermuntern, einfach mal vorbeizukommen.
Und jeden Tag von 8 bis 18 Uhr, wochentags haben wir auf. Und am Wochenende nach Vereinbarung sozusagen, also es ist immer jemand hier, man kann, das ist ein offenes Haus, man kann reingehen und man kann sich das auch angucken.
Richtig, und für alle, die in irgendeiner Weise gründen wollen, es ist ein toller Ort, es gibt die Räume.
Und die Veranstaltungen.
Es gibt wahnsinnig, richtig, ja, also es gibt einfach genug Grund, hierher zu kommen und da zu sein. Und Hennigsdorf ist Brandenburg, aber Hennigsdorf ist direkt vor der Tür, auch für alle, die aus Berlin kommen. Weil ich denke mal, so manche denken, so weit weg oder so. Nee, also es ist wirklich sehr komfortabel und sehr idyllisch gelegen. Und wenn man die Mittagspause noch im Schwimmbad nutzen kann, finde ich das einfach eine optimale Kombination. Ihr könnt zu Recht stolz sein, hier zu sitzen und das geschafft zu haben. Also ich bin beeindruckt. Ich finde es wirklich, man kommt rein und fühlt sich wohl. Also kann ich nur für mich sagen. Und bevor wir zum Schluss kommen, ich spiele mit meinen Gästen immer so dieses Spiel Stadtland bauen. Also, wir zählen jetzt nicht auf den Buchstaben zurück, aber vielleicht auch mit der Erfahrung dieses Bauprojekts oder mit deinen Visionen, die du ja noch hast. Was ist so dein Statement, Stadtland bauen, Brandenburg, oder dein Wunsch, deine Hoffnung?
Also ich glaube, wir müssen uns wirklich alle noch viel mehr damit beschäftigen, dass wir vorhandene Gebäude wieder in Nutzung zuführen. Also bauen im Bestand, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Man kommt auch gerade bei denkmalgerechten Gebäuden schnell an seine Grenzen, was zum Beispiel Energieversorgung anbelangt oder Photovoltaik oder auch Kombinationen Brandschutz, Denkmalschutz. Da gibt es viele Sachen, die wir heutzutage ermöglichen müssen, auch von der Technologie, was Lüftungssysteme anbelangt. Früher konnten die ein Fenster öffnen, das können wir heute nicht mehr. Also wir können das Fenster schon noch öffnen, aber wir dürfen es in Teilen nicht öffnen. Oder wir müssen uns halt noch anderen Hilfsmitteln im Luftaustausch. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch und denke, da muss man mal schwer drüber nachdenken, ob das alles so sinnvoll ist. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Mhm. Also bauen im Bestand Nachnutzungen. Wir haben noch viele, viele Immobilien, die sehen wir jeden Tag, wo wir dran vorbeifahren, wo man drüber nachdenken sollte, wenn sie erhaltenswert sind, ob wir ihnen eine neue Nutzung zuführen können. Da, glaube ich, liegt ein ganz großes Potenzial. Ich glaube auch, dass wir, was den Außenbereich anbelangt, auch noch viel mehr Potenzial haben. Unser Außenbereich ist auch ganz schön geworden. Ne, wir haben gerade diese Anbindung zum öffentlichen Nahverkehr, ist das hier auch dieses Zusammenspiel, dann Aufladestationen für PKWs und viele, viele Möglichkeiten auch mit zu integrieren, das haben wir ja auch. Das ist etwas, wo ich sage, da müssen wir noch viel mehr drüber nachdenken. Wir müssen auch entspannter werden manchmal. Mhm. Und vor allen Dingen müssen wir sehr deutlich und ganz offen wirklich mit Kosten umgehen, von Anfang an. Das haben wir hier gemacht. Wir haben hier auch die Bevölkerung in jeder Art und Weise, auch die Stadtverordneten, immer mitgenommen. Also uns nicht gegenseitig zu belügen, das hilft überhaupt gar nicht, sondern Budgets aufzustellen, die abbilden eine preisliche Entwicklung, auch eine Steigerung. Und dann kann man entscheiden, ob man es machen möchte oder nicht. Folgekosten sind auch eins. Und da müssen wir einfach viel transparenter werden. Ich weiß nicht, warum Politik da immer so eine Angst vor hat. Offenheit tut nicht weh. Sie ist vielleicht nicht angenehm, aber sie ist die Grundlage für eine ordentliche Entscheidung.
Vielen Dank. Also da sind viele Begriffe jetzt nochmal, weil die ich raushöre. Wir müssen kompromissbereit werden, ehrlich, transparent, offen. Ich finde, damit können wir gut weiter in den Tag jetzt gehen. Ich drücke euch die Daumen. Ich glaube, es wird gut weitergehen und Ideen sind genug da. Vielen Dank, Birgit. Und
ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. War sehr schön. Ja. Komm wieder.
Mach ich.
Tschüss.
Tschüss. Das war eine neue Folge Stadt, Land, Bauen Brandenburg aus der Region für die Region. Seid ihr die Macher in Brandenburg und möchtet gern Gast in meinem Podcast sein, dann meldet euch einfach bei mir. Ich freue mich drauf. Stadt, Land, Bauen Brandenburg. Konzept, Moderation und Grafik Bettina Dessol. Technische Beratung Benjamin Richter von Studio Lauscher auf.